Die Fanfaren aus Verdis Aida, aus der Triumphszene, dem sogenannten Triumphmarsch, hörten wir gerade. Das könnte unser Jingle sein für diesen Podcast Who's Afraid of Opera, den wir aus dem Theater Hagen senden. Mein Name ist Francis Hüser, ich bin der Intendant dieses wunderbaren Hauses, das im Moment leider wegen der Corona-Krise bekanntermaßen nicht spielen darf. Deshalb haben wir uns überlegt, was anderes zu machen, um irgendwie eine Möglichkeit zu geben, Sie zu unterhalten mit einem Art Infotainment. Who's Afraid of Opera ist natürlich gemeint mit dem Ergebnis, dass man merken kann, dass man vor Oper überhaupt gar keine Angst haben muss und man viele bekannte Sachen darin entdecken kann und eben auch neue Sachen entdecken kann und auch, wenn man die dramaturgischen Hintergründe versteht, die ich vielleicht bei dem einen oder anderen Stück erläutern werde, vielleicht auch ab und zu mal mit einem persönlichen Hintergrund. Die Triumphszene aus Aida von Giuseppe Verdi ist ein Beispiel dafür, ja, dass Opernmusik gar nicht so weit von unserem Alltag entfernt ist, weil bekanntlicherweise, glaube ich, die Fans von Borussia Dortmund den Triumphmarsch immer mitgrölen, mitsingen, mitsummen und vielleicht viele von denen gar nicht wissen, dass das von Giuseppe Verdi ist. Giuseppe Verdi, einer der größten, bedeutendsten, wichtigsten Opernkomponisten überhaupt. Giuseppe Verdi aus dem 19. Jahrhundert. Das, was wir heute mit Oper verbinden, bezieht sich meistens sogar auf das 19. Jahrhundert. Das, was wir in der Musik die Romantik nennen, also vor allem die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der eben auch Giuseppe Verdi seine meisten Werke eben geschrieben hat. Etwa von 1850 bis eben dann in die 80er Jahre hinein. Und hier Aida mit diesem Pomp ist ein Beispiel dafür, dass diese Musik auch für Volksfeste geeignet ist, für Volksmassen. Aida wurde komponiert von ihm im Auftrag für die Eröffnung des Suezkanals und dort 1871 eben zur Eröffnung dann auch uraufgeführt und daher auch dieser Pomp. Interessant ist an dieser Oper aber, dass im Hintergrund eine ganz persönliche, private Geschichte eine Rolle spielt, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Jetzt hören wir aber erstmal das Ende des Triumphmarsches, also das Ende dieser Triumphszene, wo eben dieser Pomp mit allen Mitteln auch nochmal ausgespielt wird. Verdi Aida, die Triumphszene in einer Aufnahme übrigens mit Leontine Price als Aida, Placido Domingo als Radames, Sharon Mines als Amonastro, Grace Bunbury als Amneris, London Symphony Orchestra unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Ich habe eben schon angedeutet, bei Aida, dieser ganze Pomp steht im Vordergrund, im Hintergrund und in der eigentlichen Dramaturgie des Stücks geht es aber um etwas anderes, nämlich verrückterweise in dieser Oper streiten sich zwei Frauen um einen Mann, könnte man sagen, nämlich die Prinzessin Amneris, eine Mezzosopranistin, die eigentlich den Feldherrn Radames, den Tenor, heiraten soll, steht gegen Aida, eine Sklavin, die eben die Sopranistin ist und selbstverständlich lieben, wie eigentlich in der romantischen Oper fast immer, es gibt ein paar Ausnahmen, lieben sich Sopran und Tenor, und es gibt einen bösen Gegenspieler, der Bariton, oft der Vater, wie eben hier in Aida auch, der dagegen ist, der Vater Amonastro nämlich, der Vater von Aida, selbst ein König, der mit ihr in Gefangenschaft ist, versklavt ist und diese Beziehung hintertreibt, beziehungsweise dann eben benutzt wird oder eher Aida benutzt als Spionin quasi, um die Schlachtpläne herauszubekommen, sodass eben das Private, die persönliche Beziehung zum Thema der großen Politik und der kriegerischen Auseinandersetzung wird. Die typische Konstellation bei Verdi ist also normalerweise, es gibt eine Sopranistin und einen Tenor, die sind ein Paar, die Liebe ist irgendwie verhindert. Und ein wichtiger Gegenspieler ist der Bariton, der eben diese Liebe hintertreiben wird. Hier bei Aida eben nochmal verschärft, dadurch, dass es einen sehr klaren Gegensatz gibt zwischen der Mezzosopranistin und der Sopranistin. So, jetzt kommen wir zu was ganz anderem, ebenso eine bekannte Oper, weil ich eben zeigen wollte, dass Oper viel häufiger bei uns im Alltag eine Rolle spielt, als wir vielleicht das manchmal überhaupt so bewusst haben. Und Aida, wie gesagt, ist ein Beispiel dafür, eine andere Oper, vielleicht die bekannteste, berühmteste Oper überhaupt, eben aus einer ganz ähnlichen Zeit, 1875 uraufgeführt, nämlich Carmen von Georges Bizet. Und hier hören wir zunächst einmal ein Stück, was man auch mitsummen, mitsingen kann, nämlich der große Song, könnte man heute sagen, des Toreros, der auftritt und begleitet wird von den Massen, die ihn feiern. Und selbstverständlich geht er direkt auf Carmen zu und beeindruckt sie, die sich auch beeindrucken lässt zum Missfallen von Don José, der heimlich in Carmen verliebt ist. Wir hören also diesen Auftritt des Toreros, und ich garantiere, dass ganz, ganz viele Leute diese Musik und diese Melodie mitsummen können.
Señor, señor, cara de clé soldat. Le toreros, je veux s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque plein, ces jours de fête. Le cirque plein, il y a ta part. Les spectateurs, elles vont la tête. Les spectateurs sont à la part. Apostrophe, grisez ta page, poussez jusqu'à la fureur. Oh, c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, oh. Songe un combaton, par les noirs te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, ah, que se passe-t-il? De cris célestes, de cris célestes, les torrents s'élancent en bondissant, oh, du goril, ils s'élancent.
diable, cheval roule, entraînant un picador. Oh, bravo, polo, tire la poule, le toro va, et le vainqueur, segue ses banderilles, plein de fureur, il court, le cirque plein de sang. On s'assomme, on franchit la grille, c'est un tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons, oh, toréador, en garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe un combaton. Toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Carmen, der Auftritt des Toreros, übrigens von Plácido Domingo als Don José, gleich hören wir ihn nochmal, hier eben Ruggiero Raimondi als Escamillo, das Orchester National de France unter Lorin Marcel war zu hören und wird gleich auch nochmal zu hören sein. Dieser pompartige Auftritt des Toreros stellt ihn aus als begehrtes Liebesobjekt für Carmen. Carmen lässt sich auch zumindest oberflächlich direkt darauf ein. Oberflächlich vielleicht doch deshalb, weil sie Don José eifersüchtig machen will, was auch tatsächlich funktioniert. Don José ist ein Soldat, der also diesen ganzen Pomp überhaupt nicht hat und auch eben nicht so gefeiert wird wie der Torero, aber eben sich in Carmen verliebt hat, obwohl er seinerseits eigentlich Micaela heiraten soll, aber eben vor dieser femme fatale, die sie nun mal darstellt, Carmen eben auch nicht zurück kann und vor dieser Attraktion nicht zurück kann. So verstrickt er sich immer mehr in seine Gefühle und Carmen weiß ihn eben auch zu necken, weiß ihn zu sticheln, weiß, wie sie ihn anreizen kann, dass er sich immer mehr auf sie einlässt. Und diese Verführungsszene oder diese Eifersuchtsszene mit dem Torero ist ein erstes Beispiel. Die große Szene, eine wunderbar theatral ausgespielte und musikdramatisch im wahrsten Sinne des Wortes ausgespielte Szene findet dann später statt, als Don José ihr gefolgt ist und sie endlich in einer Kneipe, könnte man sagen, alleine sind. Alle anderen sind weg und Carmen nun für den Don José tanzt und sich selbst auf Kastagnetten begleitet. Also auch da haben wir ein schönes musikalisches Element, was ja schon rauskommt. Sie tanzt für ihn, sie singt für ihn und plötzlich hören wir aber die Trompeten, die militärischen Trompeten aus dem Hintergrund, die Don José, er ist Soldat, wieder zurückrufen in die Kaserne. Es ist der Zapfenstreich und eigentlich dürfte er gar nicht mehr hier sein und gerät dann in diesen Gewissenskonflikt und sagt Carmen, dass er gehen muss und sie verhöhnt ihn, sie lacht dann, sie macht die Musik nach, sie verspottet ihn. All das ist in diese Musik hineinkomponiert und sehr schön zu hören, sodass wir hier wirklich ein Paradebeispiel von Musikdramatik haben. Wir können in der Musik wirklich miterleben, wie der Gewissenskonflikt bei Don José eben steigt und noch angekitzelt, angestichelt wird von der Verhöhnung durch Carmen. Hören wir also diese berühmte Szene. Carmen singt für Don José, begleitet sich auf den Kastagnetten und dann kommt der Zapfenstreich und Don José gerät in den großen Konflikt.
Carmen, rien qu'un moment, arrête.
Et pourquoi, s'il te plaît?
Il me semble là-bas. Oui, c'est son éclairant qui sonne la retraite. Ne les entends-tu pas?
Bravo, bravo, j'avais beau faire. Il est mélancolique de danser sans orchestre. Et vive la musique qui nous tombe du ciel.
Pas compris, Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi, je rentre au quartier pour la peine.
Au quartier. Oh, j'étais vraiment trop bête. Je me mettais en quatre et je faisais des frais. Oui, je faisais des frais pour amuser monsieur. Je chantais, je dansais. Je crois Dieu me pardonne qu'un peu plus je l'aimais. Taratata, sur le créneau qui sonne. Taratata. Il part, il est parti. Va-t'en donc, Canary, tiens, prends ton chapeau, ton sable, là j'y vais. Et va-t'en, mon garçon, va-t'en, retourne à ta caserne.
C'est mal à toi, Carmen, de te moquer de moi. Je souffre de partir. Car jamais femme avant toi. Non, jamais femme avant toi. Aussi profondément la vie, oublie mon âme.
Il souffre de partir, car jamais femme, jamais femme avant moi. Jamais femme avant moi. Aussi profondément avait troublé son âme. Ta-da-ta-ta, mon Dieu, c'est la retraite. Ta-da-ta-ta, je vais être en retraite. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Je vais être en retraite.
Es wird dann noch ein bisschen weitergehen, der Konflikt zwischen den beiden. Letztlich aber wird sie gewinnen, er bleibt bei ihr, schließt sich den Schmugglern an, wird also selbst kriminell, gibt sein ganzes bürgerliches Leben auf und gerät somit eben in die Tragik, weil irgendwann Carmen ihn dann auch verlässt, also die Liebesbeziehung im Grunde genommen aufkündigt. Und letztendlich das tragisch endet, weil er in seiner Verzweiflung nicht anders sich zu helfen weiß, als tatsächlich Carmen umzubringen. Diese Oper Carmen, vielleicht wirklich als die bekannteste Oper überhaupt, in der Tradition der französischen Gattung der sogenannten Opera Comique komponiert. Das bedeutet vor allem, dass zwischen die einzelnen Musikstücke jeweils Dialogszenen gesetzt sind, also in der gesprochen wird oder eben in Form eines Melodrams, also über eine Orchestermusik darüber ein Dialog erfolgt. Das sind die Techniken der Opera Comique. Und als ein Beispiel, dass tatsächlich Oper ein europäisches Phänomen ist, wir denken natürlich oft, wenn wir Verdi hören zum Beispiel, Oper ist vor allem italienisch. Natürlich spielt die italienische Oper eine ganz, ganz wichtige Rolle, aber an dem Beispiel von Bizet schon merkt man, dass es ein europäisches Phänomen ist. Und an dem nächsten Beispiel merken wir auch, dass Deutschland auch partizipiert hat an dieser Entwicklung und die Beeinflussungen gegenseitig stattgefunden haben, nämlich dass das sogenannte deutsche Singspiel in einer ganz ähnlichen Weise funktioniert wie eben die Opera Comique, in der Weise nämlich, dass auch zwischen die einzelnen musikalischen Nummern Dialoge gesetzt sind, die eben unverbunden, die eben als Dialog, als Nichtmusik die Musikstücke verbinden. Ein ganz wunderbares Beispiel, wie ich finde, ist aus dem frühen, jetzt mal ein Beispiel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich von Albert Lortzing, Zar und Zimmermann von 1837. Zar und Zimmermann auch eben hier gerade in einer Produktion im Theater Hagen zu sehen, also gerade momentan aufgrund unserer Corona-Krise eben nicht zu sehen, aber hoffentlich bald eben dann doch wieder zu erleben in einer ganz tollen Inszenierung, die das umsetzt in ein heutiges Setting und eine Politsatire daraus macht. Und tatsächlich war es auch schon 1837 eine Politsatire, nämlich die Situation, die wir auch gleich hören werden, ist folgende, dass ein Bürgermeister, der Bürgermeister van Bett in Saardam, in einer Werftstadt in Holland, rausbekommen hat, dass unter seiner Bevölkerung, unter seinen Arbeitern sich der russische Zar aufhält und er jetzt also die armen Bürgersleute dazu bringen will, ein Ständchen vorzubereiten, ein Chorständchen vorzubereiten, um diesen Herrscher eben zu empfangen, weil er denkt, dass er damit selbst auch eben seine politische Karriere fördern kann. Und das wird zu einem, wie ich finde, auch eben musikalisch genau ausgearbeiteten, sehr, sehr schönen Szene, wie eben van Bett versucht, diesem ungebildeten Bürgertum dann eben seine Kantate beizubringen, damit die dann singen können und diese Singstunde abhält, die zuerst ein bisschen schief läuft und dann aber letztlich dann auch tatsächlich zu seiner Zufriedenheit endet. Wir hören also diese Singstunde, den hohen Herrscher würdig zu empfangen. Darum geht es bei Zar und Zimmermann von Lortzing in der jetzt kommenden Einspielung. Thank you.
in hohen Herrscher würd ich zu empfangen, beschied ich meine Freunde und allesamt wie hier. Es sollen Worte ihm zum Ohr gelangen, wie er auf dieser Welt vernimmt sie immer mehr. Worte voll Salbung, voll Demut und Moral. Und Schmeicheleien, Schmeicheleien ohne Zahl.
Lass doch hören, alles in jedem Bereich. Einen Kreis abholzunehmen, der uns ein Beleben erweist. Doch wir möchten gerne wissen, wer der große Tasche ist. Wenn wir ihn befragen müssen,
nun, so wisst, sie ist der Kaiser aller Reusen. Oder Russen, wie ihr wollt. Peter Ivanov hat er geheißen, den man jetzt so beehren sollt.
Ivanov, ein Zimmermann.
Das war sein Privatvergnügen, hören Pflichten zu genügen, einen schlauen Plan ersann. Lasset ohne Zeit verlieren, die Kontakte uns probieren, die zu anderem Zwecke zwar verfasst, sich jedoch hierher grad passt. Nur Geduld und Geduld. Die Worte sind von mir verfasst in einer schönen Stunde, doch ich bin nur Poet, nicht Musiker. Aus diesem Grunde erfand mein Freund, der Kantor mir, auf dass es wirksam sei, zu diesen schönen Worten eine zarte Melodie. Den Solosang werde ich mit Kraft und Grazie vollführen. Ihr sollt den Chor mit Präzision riskieren. Da in der Kirche überfängt von Noten singen, so ist es ganz natürlich, dass es hier euch auch gelingt.
Hör die Noten, hör sie, das kann uns darauf verstehen.
Nimm die Note und ruhe dann. Nimm die Note und
ruhe
dann. Jetzt fang ich mein Solo an. Jetzt fang ich mein Solo an. Seit dem Tag, an welchem du bei uns erschienen.
Diddle-dum, das ist das Zwischenspiel.
Es ist schon lange her, es ist schon lange her. Wir alle können uns nicht mehr darauf besinnen.
Diddle-dum.
Das freut uns umso mehr, das freut uns umso mehr. Aus vollem Herzen rufen wir, heil uns, der Zar ist da. Du bist ein großer Held, Vivat, Vivat, Halleluja. Oh, wie schön die Worte fließen, wie ein Bächlein über Wiese, gar nicht schwitzen, ganz natürlich und der Stil ist so ausführlich. Jeder Redesatz korrekt, das macht sicherlich Effekt.
Ja, wenn wir alle dieses Wissen, macht es sicherlich Effekt.
Aufgepasst, hört mit alle Augen und Ohren, denn noch einmal trage ich jetzt die Stelle vor.
Aufgepasst,
ich hört mit alle Augen und Ohren, denn noch einmal trage ich jetzt die Stelle vor. Nur ich schwatze nicht zu viel und hab Hass aufs Zwischenspiel. Es ist, ich sag es euch schon, nur Instrument der Reflexion.
Ah, ah.
Hört mich an, es ist nicht schwer, und dann schreit mir nicht zu sehr. Reiß die Mäuler nicht so weit, sonst verzicht in Ewigkeit. Halt einen Tag an, welchen du, das ist zu hoch, halt, das ist zu tief, mein Schild, Ruhe. Hört mich doch an.
Andere Mäuler.
Andere Mäuler. Und ihr schreit. Andere Mäuler. Ein eure Mäuler. Euer Singsang ist ein Kraus. Statt daran sich zu ergötzen, reißt der Zar sich vor Entsetzen alle Haare einzeln aus. Darin bin ich eurer Meinung, jeder singe, wie kann. Fange du denn meine Leitung noch einmal von vorne an. Jetzt tatet für den Chor.
Albert Lortzing, Zar und Zimmermann, hier gesungen von Gottlob Frick als Van Bett mit dem Chor des Leipziger Rundfunks und der Staatskapelle Dresden unter Robert Heger. Das hörten wir. Wir können Zar, Sie können Zar und Zimmermann hier im Theater Hagen hören in einer ganz wunderbaren Aufführung, musikalisch ein bisschen anders interpretiert, vielleicht sogar ein bisschen lebhafter noch als hier auf dieser Aufnahme. Und in der Sinnschen Interpretation von Holger Potocki, wie ich finde, sehr, sehr schön zu einer heutigen Politsatire wirklich ausgebaut, wo es wirklich Spaß macht, zuzusehen und zuzuhören. Wie gesagt, mein Name ist Franzis Süßer, ich bin der Intendant und ich hoffe sehr, dass wir bald dann auch wieder hier im Theater Hagen spielen können, unter anderem eben Zar und Zimmermann. Wir kommen nochmal zurück zu Verdi, eben auch eine Oper, absolut bekannt, vielleicht nicht ganz so bekannt wie Sees Carmen, aber trotzdem sehr, sehr bekannt. Und ich wette, Sie werden die erste Nummer auch gleich wiedererkennen, nämlich von Giuseppe Verdi, Il Trovatore, also der Troubadour. Und daraus gibt es eine Nummer, die man immer wieder hört, der Zigeunerchor, wo die Zigeuner auf den Amboss schlagen und mitsingen. Und der Refrain, die Zeile, endet übrigens immer in diesem so hochphilosophischen Satz, dass was erhält die Tage des Zigeuners? Die Antwort lautet die Zigeunerin natürlich. Also auch das ist ein Bekenntnis für die Beziehung. Und das aber in einem sehr pompösen, eben unter Einsatz der Ambosse vollführten Chorsatz, den wir jetzt hören. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, der Zigeunerchor. Der Zigeunerchor aus Il Trovatore von Giuseppe Verdi. Die Zigeuner spielen eine wichtige Rolle in dieser Oper, weil Manrico, der Tenor, von Zigeunern abstammt. Aber die Geschichte ist sehr, sehr verwickelt, sehr, sehr verwirrt. Es geht darum, dass eine Frau das falsche Baby ins Feuer geworfen hat. Also so eine Gruselstory steht da im Hintergrund. Die Kernsituation ist aber wieder die gleiche, wie wir eben bei Verdi oft haben. Es gibt diesen Tenor, wie gesagt, Manrico, und es gibt Leonora, die Sopranistin, und die sind eigentlich ein Liebespaar, was aber von dem Bariton Graf Luna in diesem Fall eben verhindert werden soll, weil er selbst in Leonora verliebt ist und er nutzt seine ganze politische Stellung und seine Macht, um das zu verfolgen. In der nächsten Szene hören wir einen schönen Effekt der romantischen, auch der italienischen Oper, der gerne benutzt wird. Nämlich, es geht ja um den Troubadour, also den Sänger. Und es gibt genau diese Situation, dass der Troubadour, also Manrico, seiner Leonora nachts ein Ständchen bringt. Er ist draußen im Garten und singt. Und Leonora hört es auch und geht dann runter und versucht, ihn zu treffen und läuft dann buchstäblich dem falschen Mann in die Arme, weil dieser böse Bariton Luna, der den Gesang dann zwischendurch auch schon kommentiert, nämlich auf sie lauert und sie abfängt, und so eben buchstäblich verhindert, dass die beiden zusammenkommen und er sich im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen wirft. Also die Szene Ständchen Trovatore für Leonora, verhindert von Luna. Schönen Ton stürzt sie sich in die Arme des vermeintlich Geliebten und muss dann in der nächsten Situation feststellen, dass es nicht der Geliebte ist, sondern der falsche Mann. Einen ähnlichen Effekt, also diesen Lontano-Effekt, wie man das nennt, also wenn ich von Weitem eine Stimme höre und möglicherweise sich sogar nähert, in etwas ausgereifter Fassung, Form, finden wir den in einer anderen Oper von Verdi viel, viel unbekannter als Trovatore, zu Unrecht, wie ich finde, weil sie eine der großartigsten Opern von Verdi ist, für mich persönlich jedenfalls. Das war sicherlich auch ein Grund, gebe ich ungeschützt zu, sie hier auf den Spielplan zu setzen. Wir haben sie vorige Spielzeit realisiert, nämlich von Verdi Simon Boccanegra. Simon Boccanegra ist die Titelfigur, ist der Doge von, der erste Doge von Genua, also nicht Venedig, sondern die Konkurrenzstadt Genua. Und Simon Boccanegra hat eine Tochter, die er aber verloren hat. Wir nennen sie Amelia, auch sie hat verschiedene Namen. Und hier haben wir dann aber die gleiche Situation, wieder die typische Verdi-Konstellation. Amelia, die Sopranistin, liebt den Tenor, der hier unter dem Namen Gabriele Adorno ein Bürgerlicher ist, der offiziell auch gegen den Dogen kämpft. Also hier haben wir auch wieder die politische Situation, die schwierig ist für das Liebespaar. Und eben der Bariton Simon Boccanegra selbst in dieser zwielichtigen Rolle ist, dass er nämlich aus politischen Gründen gegen die Beziehung ist, aber in Wirklichkeit natürlich der Vater ist und sich selbst das Glück der Tochter wünscht. Wir hören eine Stelle, die mit diesen politischen Intrigen überhaupt gar nichts zu tun hat und wirklich nur der reinen Liebe gewidmet ist. Und als Sinnbild für diese Liebe haben wir ganz zu Anfang eine wunderbare Darstellung der Natur, nämlich die Situation ist die Morgendämmerung über dem Meer und Amelia, die junge Frau, schaut über das Meer und denkt an ihren Geliebten und singt eine Arie. Und im Anschluss dieser Arie hören wir dann, wie der Geliebte praktisch von Ferne, das ist die wieder dieser Lontano-Effekt, ihr seinerseits ein Ständchen bringt, was sie dann hört und sie dann darauf reagieren kann und er sich ihr dann nähert, bis wir dann endlich in einem großen Aplomb eben die beiden Geliebten aufeinandertreffen hören und sehen können. Das also eine gesamte Stimmung. Von der Morgenstimmung über dem Meer, über die Arie der Amelia, über das Ständchen von ihrem geliebten Gabriele Adorno, dann zur Vereinigung. Simon Boccanegra mit dieser wunderbaren Szene. Simon Boccanegra, Giuseppe Verdi, hier mit einer Szene von Amelia, gesungen von Mirella Freni, und José Carreras als Gabriele Adorno, als Tenor, als ihr Geliebter, mit dem Orchester del Teatro alla Scala unter Claudio Abbado. Das war Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi. Wir kommen jetzt zu dem großen Antipoden Richard Wagner, also der große Antipode zu Verdi, der deutsche Richard Wagner, der seinerseits eben dann die europäische Entwicklung der Oper ganz entscheidend mit beeinflusst hat, ungefähr zur gleichen Zeit eben komponiert hat. Wir hören hier ein Werk, was für mich persönlich tatsächlich eins der, oder wenn vielleicht sogar das mein Lieblingswerk von Wagner überhaupt ist, es ist der erste Teil der Tetralogie, also der vierteiligen großen Zyklus Der Ring des Nibelungen, das Rheingold. Und es ist als Vorabend bezeichnet, weil es den Konflikt eben im Grunde legt. Worum geht es? Das im Ganzen, den ganzen Ring zu erzählen wäre jetzt hier, würde alles sprengen. Aber im Rheingold wird der Grundkonflikt gelegt, den man vielleicht kurz so zusammenfassen könnte. Der Obergott Wotan hat sich ein neues Haus bauen lassen, ein Schloss Walhalla, wunderbar. Und wie es oft so geht, er kann es nicht bezahlen. Und die Bauleute, die Riesen fordern ihren Lohn, er kann es aber nicht bezahlen. Daraufhin stiehlt er Alberich das Gold aus dem Rhein, das Alberich seinerseits den Rheintöchtern abgenommen hat, also geklaut hat, daraus einen Schatz geschmiedet hat, den berühmten Ring des Nibelungen, Alberich ist der Nibelung, geschmiedet hat, und mit diesem Gold letztlich bezahlt Wotan dann die Riesen. Und kann eben dann am Ende des Rheingolds über eine Brücke im Himmel in dieses himmlische Walhall, in dieses neue Schloss einziehen. Und worauf es mir ankommt, ist diese wunderbare Stelle, dass dann die beim Einzug der Götter in Walhall, die von unten eben die Rheintöchter hören, die den Verlust des Rheingoldes beklagen und Wotan dann Loge, dem Gott des Feuers und seinem Mitstreiter und seinen, in Köln würde man sagen, so ein bisschen seinen Schlackenschammes, also der muss immer alles für ihn erledigen, und dann anweist, hier Loge, bring, mach die mal still, ich will dieses Geplärre da nicht hören, ich will mich nicht belästigen in meinem Aufstieg nach Walhall, und Loge eben sich dann an die Rheintöchter wendet und in einer sehr zynischen Phrase, aber eben als Tenor eben dann in dieser Zweideutigkeit die zur Ruhe bringt, damit die Götter dann in dem großen Finale, im großen Orchestersatz eben dann tatsächlich in Walhall einziehen hört. So hören wir das Ende von Das Rheingold von Richard Wagner. Richard Wagner, das Rheingold in einer Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau als Wotan, Gerhard Stolze als Logo und übrigens als Rheintöchter niemand geringer als Helen Donat, als Voglinde und Adam Moser und Anna Reynolds. Unter Herbert von Karajan spielten die Berliner Philharmoniker. Richard Wagner, das Rheingold. Ein umgekehrtes Beispiel quasi, wie deutsche Kultur, deutsche Literatur in dem Fall, die ganz andere Musik eben die Franzosen beeinflusst hat, bietet Charles Gounod, der mit seiner Oper Faust eben diesen großen Goethe-Stoff aufgegriffen hat und den aber tatsächlich zu einer Oper umfunktioniert hat. Und das bedeutet eben auch, dass es andere Konstellationen gibt, als wir die aus dem Faust, aus dem Original-Faust, wenn Sie so wollen, gewohnt sind. Hier nämlich eine, wie ich finde, ganz großartige Musik, die das ausspielt, die aber eben die andere Facette zeigt, nämlich wir hören eine Orchesterintroduktion, also ein Orchestervorspiel zu einer Szene, in der Siebel seine Liebe für Marguerite, also Gretchen, ausdrückt. Und in dieser Konstellation merken wir, dass hier was ganz anderes passiert, nämlich Siebel ist der Gegenspieler sozusagen zu Faust. Faust, der mit der teuflischen Hilfe von Mephisto eben dann später um Marguerite wirbt und sie auch bekommen wird, steht diesem sehr zart wirkenden Siebel gegenüber, der seinerseits in Marguerite verliebt ist. Und diese Zartheit wird ausgedrückt unter anderem dadurch, dass Siebel eben eine sogenannte Hosenrolle ist, wie wir das in der Oper nennen, also eine Frau, hier eben eine Mezzosopranistin wie häufig, die eben einen jungen Mann verkörpert und deshalb eben ein ganz anderes Flair in diese Beziehung zu der Marguerite bringt und bringen kann. Und das wird in der Musik sehr schön, wie ich finde, reflektiert. Wir hören also die Introduktion und dann die Arie von Siebel aus der Oper Faust von Charles Gounod. Faust von Charles Gounod mit der Szene der Arie des Ständchens von Siebel, gesungen von Martin Mahé, Orchestre des Capitoles Toulouse unter der Leitung von Michel Plasson. Das war Gounod Faust. Zum Abschluss nochmal zu diesem großen Deutschen Richard Wagner. Wagners komische Oper Die Meistersinger von Nürnberg führt uns im Grunde genommen ein naives Bewusstsein vor und damit auch relativ unverhohlen übrigens auch den Antisemitismus Wagners. Ein naiver Glaube, der sich verführen lässt, wird uns in dieser Oper demonstriert. In der Fähigkeit aber von den Meistersingern von Nürnberg, uns anzurühren, uns lachen zu machen und mitzureißen, verdeutlicht sich eben auch damit unsere eigene Verführbarkeit, wenn wir uns eben auf dieses wunderbare Werk einlassen. In dieser Weise könnte man Wagners Meistersinger von Nürnberg vielleicht interpretatorisch sogar umdrehen, um sich daran zu erfreuen, ohne dabei aber die Hintergründe auszublenden, also zum Beispiel die Gefahr der Demagogie im Umgang mit naivem Bewusstsein. Die Naivität zeigt sich dabei auch in der folgenden Szene, die wir hören werden, bei der erwachsene Menschen wirklich wie Kinder ein soeben neu geschriebenes Lied, also sie haben einen Song gedichtet und komponiert, ein neu geschriebenes Lied, eben quasi einen Song für einen Song-Contest, parareligiös taufen auf den Namen Selige Morgentraumdeutweise. Schon allein dieser Name, etwas verquast, spricht für sich. Und mit diesem neu komponierten Lied sich auf die Festwiese begeben, draußen vor den Toren Nürnbergs, wo eben dieser Song-Contest, dieser Sängerwettstreit ausgetragen werden soll, an dessen Ende selbstverständlich genau dieses Lied gewinnen wird und damit eben auch ein gutes Ende für die ganze Geschichte bereiten wird. Wir hören also von Richard Wagner aus den Meistersinger von Nürnberg die selige Morgentraumdeutweise, die Taufe der seligen Morgentraumdeutweise und dann die in einem Ensemble, wunderbaren Ensemble und dann direkt die Überleitung zur Festwiese sowie den Beginn vom Einzug der Zünfte, eben wo dann zuallererst selbstverständlich die Schuster kommen, weil eben Hans Sachs der Schuster ist, Hans Sachs, der eben die Hauptpartie in dieser Rolle spielt. Also die Szene aus Die Meistersinger von Nürnberg.
auf nach der Füß, schnell auf die Füß. Nun, Junker kommt, hab frohe Mut. David, Gesell, schließ den Hagen gut.
Richard Wagner, die Meistersänger von Nürnberg, mit Theo Adam als Hans Sachs, Helen Donath als Eva, Reno Koller als Walter von Stolzing, Peter Schreier, der Chor der Staatsoper Dresden, die Staatskapelle Dresden unter der Leitung wieder von Herbert von Karajan. Damit endet unsere erste Aufnahme unseres neuen Podcasts Who's Afraid of Opera, mit der Hoffnung, Sie neugierig gemacht zu haben auf Oper. Und auch mit dem versuchten Beweis, dass Oper gar nicht so unbekannt ist und auch gar nicht so schwierig ist. Wir wollen nächste Woche Freitag eine neue Sendung von Who's Afraid of Opera dann ins Netz setzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann, tschüss, machen Sie es gut.